Heute zu Gast bei Das Gleiche in Grün, Irene Knoke vom Südwind-Institut.
Wir haben halt im Lkw-Transport oder im Speditionsgewerbe sehr, sehr viel Sub-Sub-Sub-Unternehmertum. Das heißt, die Aufträge werden immer weiter nach unten weitergereicht. Und ganz unten stehen dann scheinselbstständige Fahrer, die eben nur noch mit Überstunden zu ihrem Lohn kommen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Rundfunkhörer, ein herzliches Willkommen zu Das Gleiche in Grün, moderiert von Moritz und Timo.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge Das Gleiche in Grün. Es ist wieder soweit. Das Duo Pinkman & White hat mal wieder einen Cocktail aus Nachhaltigkeit und Logistik für euch in ihrem virtuellen Camper zusammengebraut. Der Wissenschaftler und sein Karl Faktor. Und der Spitzenkoch der Podcast-Szene, Moritz Heisenberg-Petersen, sitzt mir wie immer ruhig und gelassen gegenüber mit spitzfindigem Blick, analysiert meine Anmoderation und plant schon wieder was. Will ich das wissen? Nein. Ich will vielmehr wissen, wen wir zu Gast haben. Moritz, verrätst du uns, wer da ist?
Ja, Timo, schön, dich zu sehen. Ich frage mich gerade, ob mir so ein Hut wohl stehen würde, aber eigentlich ist das ja eher eine Kopfbedeckung, die funktionsmäßig zu dir passen würde. Wir stecken ja immer durchaus Aufwand in das Aufspüren unserer Gäste und beobachten die dann so eine Weile. Meistens über LinkedIn oder andere Kanäle. Manchmal gucken wir uns schon so Präsentationen an oder so, wenn es das gibt, und schreiben dann irgendwann mal eine Nachricht. Und manchmal ist das aber auch komplett andersrum. Um Weihnachten rum war ich an meinem Postfach hier an der KLU und da sind immer exakt zwei Arten von Post drin. A, Werbung oder B, so Einladungen zu Branchenevents, bei denen ich eigentlich schon Monate vorher vor dem Brief entschieden hatte, ob ich da hingehen werde oder nicht. Also ja, im Grunde auch Werbung, also Typ B. Neulich hatte ich aber einen Brief im Postfach und da war eine gedruckte Studie drin mit dem Titel Bitte wenden menschenrechtliche Risiken in der Transport- und Logistikbranche. Die hatte ich nicht bestellt, aber manchmal freut man sich ja auch über Dinge, die unverlangt kommen, und die habe ich mir angeguckt und festgestellt, vielleicht sollten wir darüber auch mal im Podcast sprechen. Also habe ich eine der Autorinnen der Studie angeschrieben und ich freue mich sehr, dass heute Irene Knoke da ist vom Südwind-Institut und mit uns genau über diese Studie spricht. Herzlich willkommen, liebe Irene, und vielen Dank für deinen Besuch.
Ja, ich danke auch für die Einladung. Vielen Dank.
Sehr gerne. Dann fangen wir doch vielleicht mit so einer kleinen Einführung in dein oder in euer Institut an, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Zuhörende, wahrscheinlich wie ich auch, vom Südwind-Institut noch nicht so sehr viel gehört haben. Also, wer seid ihr? Was macht ihr? Und warum verschickt ihr Studien per Post an ahnungslose Moritze?
Also wir sind Südwind-Institut, ein entwicklungspolitisches Rechercheinstitut. Wir befassen uns schon seit vielen, vielen Jahren eigentlich mit vorrangig Arbeitsbedingungen in Produktionsstätten von globalen Gütern. Also Güter, die bei uns eben auch auf dem Tisch landen, aber in aller Regel in Zeiten der Globalisierung fernab der Heimat produziert werden. Und das sind auch eigentlich Bereiche, die man gemeinhin schon so kennt, also Kinderarbeit im Anbau von Kakao oder die Arbeitsbedingungen von Textilarbeiterinnen in Bangladesch. Das sind so klassische Themen, mit denen wir uns über viele Jahre beschäftigt haben. Und noch viele andere Themen, die streife ich jetzt mal nicht. Aber über diese Schiene haben wir dann eben auch mal ein Projekt gehabt, in dem wir uns vorrangig mit Kinder- und Zwangsarbeit beschäftigt haben. Und in dem Zug sind wir auf Fälle von Zwangsarbeit im internationalen Schiffstransport gestoßen. Und das haben wir zum Anlass genommen, mal zu sagen, ich glaube, die Branche müssten wir uns mal genauer anschauen, und haben dann auch festgestellt, dass auch bei vielen Unternehmen, also wir arbeiten auch viel zum Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, und auch da arbeiten wir mit Unternehmen teilweise auch zusammen, und es geht immer um die Produktionsstätten eigentlich. Es geht fast nie, oder ist uns dann auch aufgefallen, eigentlich nie um den Transport der Waren. Und dann haben wir gedacht, da ist eine Lücke, da würden wir gerne mal reinstoßen, und so wie für euch Südwind neu ist, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich war die Logistikbranche ziemlich neu. Und das ist dann vielleicht auch ein Grund, warum ich verschiedene Menschen dann auch mal versucht habe, aktiv zu kontaktieren, weil unser Ziel ist es so ein bisschen auch tatsächlich da Logistik und die auftraggebenden Unternehmen, sage ich mal, das sind eigentlich eher so die, wenn wir von Unternehmen reden, dann sind es eher die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die Auftraggeber sozusagen der Logistikbranche. Und da die vielleicht auch ein bisschen mehr zusammenzubringen unter diesem Aspekt, was sind eigentlich menschenrechtliche Risiken in der Branche?
Sehr gut. Also sehr erfrischender Blick von außen. Das ist für uns natürlich, dass jemand feststellt, Mensch, Sachen müssen auch transportiert werden. Das ist ja das, worum wir uns ausschließlich kümmern. Und wir sagen, ja, produziert muss das natürlich auch werden. Aber sehr gut. Also ich glaube, da können wir von eurem externen Blick auf die Industrie, mit der wir uns jetzt jeden Tag beschäftigen, einiges lernen. Vielleicht magst du uns einen Überblick über die Studie selbst geben? Also wie seid ihr, wann habt ihr die erstellt, wie seid ihr da rangegangen, was für Daten habt ihr genutzt?
Also wie gesagt, unsere Idee war es jetzt erstmal zu schauen, was sind die menschenrechtlichen Risiken in der Branche. Wir waren schon auf den internationalen Schiffstransport gestoßen, haben uns dann aber gedacht, letztendlich, die Kette ist ja sehr lang. Und auch da, wir kommen wieder so ein bisschen von diesem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Und da sehen wir es ja auch, dass die menschenrechtlichen Risiken oft ganz, ganz am Anfang der Wertschöpfungskette sind und eben nicht am Ende. Und dann haben wir uns gedacht, es wäre doch mal interessant zu schauen, diese ganze Kette sich tatsächlich anzuschauen, also was passiert in den Produktionsländern tatsächlich, aber eben auch, wenn dann die Container von den Häfen entladen werden, was passiert dann hier in Deutschland? Das heißt, wir haben das so ein bisschen eingeteilt in die drei Teilbereiche, sage ich mal, nationaler Transport vor Ort, also im Produktionsland, der internationale Schiffstransport und der Transport hier. Hier in Deutschland haben wir uns sehr stark auf den Lkw-Transport konzentriert. Dann fiel uns sozusagen der Streik in Gräfenhausen quasi vor die Füße. Also da wurde es dann, glaube ich, jedem nochmal sehr, sehr deutlich, welche Missstände da tatsächlich in Deutschland, also selbst in Deutschland, wo man immer denkt, in Deutschland gibt es keine Risiken, welche Probleme da wirklich vorherrschen. Genau, wir haben dann überwiegend Literaturrecherchen, wir haben teilweise auch Interviews geführt mit einigen Unternehmen, um einfach mal zu fragen, habt ihr das Risiko auf dem Schirm und wie geht ihr damit um oder wie glaubt ihr überhaupt damit umgehen zu können? Weil zum Beispiel ein mittleres oder auch größeres Unternehmen gegenüber einer Reederei natürlich jetzt nicht unbedingt das Standing hat zu sagen, hier, wir möchten aber, dass ihr alles so und so macht. Das heißt, wir haben da auch Interviews geführt mit ein paar Unternehmen. Genau, und ansonsten war es sehr viel Literaturrecherche, einfach sehr schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es tatsächlich an Daten von vor Ort zu kommen. Also wir haben dann in einem Zuge tatsächlich nochmal, aber das war auch nur ein Randkapitel in einer Doktorarbeit, haben wir tatsächlich einmal die Bedingungen eines kambodschanischen Lkw-Fahrers sehr plastisch nochmal bekommen, aus dem Textilbereich in Kambodscha. Das war, aber ansonsten ist das sehr, sehr schwierig. Auch im Bananenbereich haben wir da ein paar Recherchen anstellen können. Aber es ist nicht so leicht, da wirklich an Daten zu kommen. Also da haben wir auch noch Lücken. Und muss man natürlich fairerweise auch sagen, auch das ist natürlich auch für die Unternehmen, sei es jetzt Logistikunternehmen oder sei es auch die produzierenden Unternehmen, ist sicherlich auch der Bereich, wo es natürlich am schwierigsten ist, dann Handhabe zu haben, wenn es darum geht, Transparenz in der Lieferkette herzustellen.
Ist das die Studie, die ihr jetzt gemacht habt? Also die fokussiert sich auf Logistik, hast du gerade schon erklärt. Aber ist die kombinierbar mit den Studien, die ihr schon im Vorfeld veröffentlicht habt, die sich auf Produktion beispielsweise halt fokussieren, dass man halt einen Artikel, ein Gut analysiert von der Produktion, eben dann auch inklusive der Logistik, dass man diese Studien halt kombinieren könnte?
Kombinieren ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort, aber was wir festgestellt haben tatsächlich, ist, dass es manche Risiken gibt, die sehr, sehr ähnlich sind. Also gerade wenn ich jetzt ja beim internationalen Schiffstransport, aber auch beim nationalen Transport vor Ort in dem Produktionsland, haben wir festgestellt, dass es sehr, sehr oft zum Beispiel illegale Anwerbepraktiken gibt von bestimmten Agenturen, die natürlich die Notlage von oft migrantischen Arbeitskräften ausnutzen und dass oft die gleichen Vorbedingungen, Armut, Migration zu denselben Verhältnissen führen, oft zu sklavenartigen Bedingungen. Und das kann entweder in der Produktion dann eben stattfinden oder, wie gesagt, im internationalen Schiffstransport. Oder wir haben es jetzt eben auch in Gräfenhausen gesehen, also letztendlich genau die gleichen Bedingungen, die die osteuropäischen oder auch philippinischen Kraftfahrer haben, wenn sie hier in Deutschland oder in Europa eine Anstellung suchen. Das sind oft die ganz, ganz ähnlichen Mechanismen, die da wirken.
Dann lass uns doch vielleicht mal schrittweise durch die Lieferkette und auch letztlich dann ja durch eure Studie durchgehen und anfangen im im lokalen Transport im Produktionsland. Und ich glaube, viel, oder was daran natürlich jetzt besonders interessant ist, ist so ein bisschen das Awareness-Level, weil du ja völlig richtig gesagt hast, jemand, der hier was bestellt und dann quasi mittelbar oder einen Containertransport in Auftrag gibt, vielleicht mittelbar dann eine Entscheidung trifft, darüber, wie und was das gefahren wird zum Hafen, der macht sich darüber vielleicht keine Gedanken, weil die Sichtbarkeit nicht da ist und weil, ja, also ich, selbst wenn ich Awareness hätte, wie kann ich es rausfinden, wenn ich nicht die Ressourcen dazu habe? Also genau, gib uns doch mal so den, oh, weiß ich nicht, ob man das den Überblick des Grauens oder so nennen soll, aber was sind die Risiken? Worauf könnte man sich da gefasst machen?
Eins der großen Risiken, die wir, wie gesagt, in Produktion, aber eben auch im Logistikbereich viel haben, sind keine festen Arbeitsverträge. Also es wird viel sozusagen auf Zuruf manchmal, also bei dem kambodschanischen LKW-Fahrer hatten wir dann auch die Beispiele, der sozusagen Bestechungsgelder auch zahlen musste dafür, dass er dann irgendwelche Aufträge bekommen hat, die dann ohnehin auch schon schlecht entlohnt waren. Das heißt, schlechter Lohn ist natürlich auch nochmal ein großes Risiko. Lange Wartezeiten oft, die dann auch nicht vergütet werden. Das heißt, man wartet auf Ware und teilweise eine Nacht lang muss dann auch übernachten in dem LKW oder unter dem LKW und bekommt das halt nicht entlohnt. Dann gibt es ein hohes Maß an Sicherheitsrisiken, dass einerseits mit natürlich der Straßeninfrastruktur oder generell Verkehrssicherheit oder mangelnder Verkehrssicherheit in vielen Ländern zu tun hat. Das heißt, wenn dann Zeitdruck herrscht, also ich glaube, wir kennen das auch viel, wer irgendwie mal im Ausland unterwegs war auch oder so, dem fällt auch oft aus, dass es dann oft die Lkw-Fahrer sind, die da ganz rabiat über die Straßen rasen. Und das hat eben oft mit einem immensen Zeitdruck zu tun. Eine unglaubliche Kontrolle, die natürlich durch die digitalen Medien den Zeitdruck auch nochmal erhöhen. Also es gibt ja eine permanente GPS-Kontrolle sozusagen. Das heißt, das Unternehmen weiß auch jederzeit, was wer wo wann macht. Auch das erhöht den Zeitdruck. Genau, Sicherheitsrisiken, auch was die Ladung betrifft. Auch das haben wir teilweise, dass eben keine Haftung übernommen wird. Und wenn es dann einen Verkehrsunfall gibt, dann ist vielleicht der Fahrer irgendwie noch versichert und der Wagen. Aber wenn in dem Zuge dann die Ladung verloren geht oder geklaut wird auch von mir aus, dann ist das oft nicht mitversichert. Das heißt, da gibt es irgendwie noch mal ganz andere Risiken, sicherlich im Produktionsland, die es hier in Deutschland vielleicht nicht gibt. Da gibt es dafür dann andere Risiken. Generell sehr schlechte Arbeitsbedingungen, eben hoher Zeitdruck, hohe immense Belastung, psychische Belastung auch bei sehr, sehr niedrigem Lohn.
Wie ist das mit der Arbeitszeit? Also die Fahrzeit des Fahrers in den Regionen, die ihr untersucht habt?
Also in Lateinamerika haben wir uns nochmal eine Untersuchung etwas genauer angeschaut. Es gibt oft die gesetzlichen Regelungen, aber ich meine, bei uns sind die Kontrollen vielleicht ein bisschen besser, aber selbst bei uns ist es ja mit den Kontrollen schon oft schwach. Und das wird halt oft in den lateinamerikanischen Ländern hatten wir das dann teilweise, wo es zwar Lenk- und Ruhezeiten auch gibt, die oft auch ein bisschen länger sind als bei uns, aber nicht unbedingt. Also teilweise ist die Gesetzeslage gar nicht so schlecht. Das muss man, glaube ich, auch so konstatieren. Aber die Kontrollen sind eben das große Problem. Und dass dann eben auch Doppelschichten gefahren werden und Ähnliches, das gibt's da schon dann auch.
Das heißt, die ganzen Menschenrechtsthemen beeinträchtigen ja durchaus zu einem gewissen Grad die Qualität der logistischen Leistungen, oder? Denn wenn mein Fahrer da übernächtigt ist und schon 24 Stunden auf dem Bock sitzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit für eine Unfallsituation ja massiv viel größer. Oder wenn ja das Fahrzeug nicht vernünftig gewartet ist oder irgendwie solche Dinge, dann ist es ja fast so ein bisschen überraschend, dass sich dann bei den Aspekten, wo sich Qualität und Menschenrechtssituation die Hand geben würden, dass da dann nicht so reingeguckt wird.
Also theoretisch ja, also ist auch praktisch so, denke ich. Aber ich glaube, ein großes Problem ist auch oft, das gilt jetzt natürlich nicht für die großen Containertransporte, aber dass gerade bei kleineren Transporten es ja gar nicht in der Verantwortung der Unternehmen liegt. Das heißt, viele Fahrer stellen auch ihr Fahrzeug selbst und sind dann natürlich auch selber dafür verantwortlich, dass die Bremsen funktionieren, dass, keine Ahnung, das Auto vernünftig gewartet ist und so. Das heißt, da haben wir wieder sowas wie einen Subunternehmer, der hier würde man sagen, scheinselbstständig ist, der eben praktisch die Verantwortung für sein eigenes Fahrzeug, für seinen eigenen Fahrstil, für sein eigenes, so. Was wir immer sagen, also das gilt auch für Produktionsstätten, ne? Viele Arbeitsrechtsverletzungen finden ja oft deshalb statt, weil die Rahmenbedingungen nicht gut genug sind, ne? Und in dem Fall wäre das halt der Zeitdruck zum Beispiel. Und bei Produktion ist es dann die Einkaufspraxis, dass ich, keine Ahnung, so und so viel Stück in, übermorgen haben will, dann muss eben vermehrt oder müssen Überstunden gefahren werden. Und so ähnlich, glaube ich, ist das auch natürlich dann im Logistikbereich, wenn der Zeitplan so eng gesetzt wird, weil, keine Ahnung, vielleicht das Schiff in 3 Stunden ablegt und dann muss man in 3 Stunden am Hafen sein, dann schafft das natürlich Rahmenbedingungen, die dann auch die entsprechenden Risiken erhöhen.
Und gibt es so Hotspots hinsichtlich Risiken, also quasi als praktische Handreichung für Leute, die zuhören und vielleicht da Operations haben, wo du entweder sagst, na okay, wenn du da aktiv bist, vielleicht mehr drauf gucken als in anderen Regionen, und im Umkehrfall gibt es auch Regionen, bei denen du sagst, dass da gibt es Regularien, die auch kontrolliert werden und da sieht es vergleichsweise gut aus?
Also Hotspot-Analyse haben wir nicht gemacht und wir haben auch nicht so umfassend, weil wie gesagt, das ist vor Ort, waren wir froh, wenn wir überhaupt Informationen bekommen haben. Das heißt, da haben wir das gar nicht so umfassend analysieren können. Wenn ich mir aber schaue, wie die Missstände allein schon in Europa sind, dann glaube ich, kann ich einfach generell mir vorstellen, dass das auf jeden Fall mal ein risikobehafteter Bereich ist.
Okay. So, jetzt sind wir angekommen, ohne Menschenrechtsverletzungen und ohne Unfall und so weiter am Hafen. Und der, weiß ich nicht, Bananen werden in Container geladen und dann so verladen oder wie auch immer. Aber jetzt geht's auf See. Wie sieht das denn in der Seefahrt aus?
Fangen wir damit an, dass die allermeisten Seefahrer gegenwärtig aus Philippinen, Russland, Indien, also wirklich aus Ländern des globalen Südens stammen. Und nicht wenige von denen, natürlich bei weitem nicht alle, aber nicht wenige eben über diese Anwerbepraktiken unter Vortäuschung falscher Tatsachen, teilweise mit Passentzug, erstmal auf die Schiffe gelockt werden und dann eben, wie gesagt, wenn es auch noch mit Anwerbegebühren geht, teilweise auch in sowas wie Schuldknechtschaft fallen können. Und dann eben erstmal die Schulden abbezahlen müssen oder diese Anwerbegebühr sozusagen, manchmal auch irgendwelche Passregularien oder Gebühren für bestimmte Visa bezahlen müssen und dann eben in sowas wie Schuldknechtschaft geraten können. Das sind die extremsten Fälle natürlich. Gehen wir mal davon aus, dass wir jetzt nicht den extremen Fall haben, sondern jemanden, der tatsächlich sich freiwillig für die Seefahrt entschieden hat, weil es ja auch mal durchaus ein sehr beliebter Beruf war. Vielleicht auch immer noch ist, dann haben wir in jedem Fall auf an Bord eine sehr schwierige Arbeitssituation, auch was allein die Arbeitszeiten angeht. Das heißt, man muss sich vorstellen, also die Verträge laufen in der Regel über 9 bis 11 Monate. Das heißt, die Menschen sind 9 bis 11 Monate an Bord. In, wenn man so will, einer kleinen eigenen Society, wo teilweise eben wirklich auch Menschen unterschiedlichster Nationen auf engstem Raum zusammen sind und dann auch natürlich mit sehr wenig Ruhezeiten, weil ständig was kontrolliert werden muss, weil ständig irgendwie der Maschinenraum in Gang gehalten werden muss. Das heißt, sehr lange Arbeitszeiten über einen sehr langen Zeitraum von 9 bis 11 Monaten bei in der Regel sehr niedrigen Löhnen. Das ist ja so, dass die allermeisten Schiffe ausgeflaggt sind. Das gilt auch für deutsche Schiffe, also deutsche Schiffseigner, sagen wir mal, laufen auch die meisten Schiffe nicht unter deutscher Flagge. Und dann gilt das Arbeitsrecht des jeweiligen Flaggenstaates. Das heißt auf jeden Fall, die Löhne sind schon mal definitiv sehr viel niedriger als das, was man in Deutschland erwarten könnte. Auch die Kontrollen sind oft sehr viel schwächer. Und das Gleiche gilt aber im Grunde auch für die Hafenstaatkontrollen. Also theoretisch könnte ja auch jedes eingelaufene Schiff in Deutschland entsprechend kontrolliert werden, was aber auch allein aufgrund der zu geringen Zahl der Kontrolleure eben oft nicht passiert. Aber bleiben wir vielleicht noch mal ganz kurz an Bord. Ne? An Bord hatte ich gesagt, lange Arbeitszeiten, nicht ausreichend Ruhephasen. Sicherlich auch eine schwierige Situation aufgrund einer hohen Anzahl an verschiedenen Nationalitäten. Die ärztliche Versorgung ist oft nicht besonders gut. Es gibt auch kein Arztgeheimnis oft. Also ich möchte nicht immer alles zu 100% allen Schiffen natürlich zusprechen, aber das sind so die Risiken, die es einfach gibt. Ne? Kein Arztgeheimnis, das heißt auch das Schiffsmanagement kennt sozusagen die Arztakte. Es gibt kein oder nicht ausreichendes Internet an Bord, was natürlich gerade, wenn man 9 bis 11 Monate fern der Familie ist, sehr wichtig ist, dass man wenigstens eine gute Verbindung nach Hause hat. Das ist oft durchs Internet nicht ausreichend gewährleistet. Genau, das sind so ein bisschen die Probleme an Bord. Frauen spielen nur eine sehr geringe Rolle in der internationalen Handelsschifffahrt. Mit Corona sind einige von der Kreuzschifffahrt in die Handelsschifffahrt gewechselt. Das heißt, da haben wir teilweise natürlich auch noch Probleme mit sexueller Belästigung, die auch teilweise sehr schlimm sein können. Genau, also immense psychische Belastung. Achso, was wir auch teilweise haben, ist, dass Menschen zwar nach 9 bis 11 Monaten, dann endet der Vertrag, dann haben sie zwar ihren Urlaub, den kriegen sie dann noch ausbezahlt, aber weil der Vertrag zu Ende ist, sind sie in der Zeit nicht sozial oder krankenversichert. Das heißt, dann sind sie zu Hause, werden vielleicht krank, weil der psychische Druck endlich nachlässt und dann haben sie keine Versicherung mehr. Auch das kann passieren. Und wenn man sich jetzt solche Situationen anschaut, das habe ich von der Seemannsmission jetzt auch viel gelesen, von Seefahrern, die durchs Rote Meer müssen zum Beispiel oder dann eben ne, diese Sicherheitsrisiken, die man im Moment hat, vielleicht sogar angegriffen werden, das ist natürlich dann teilweise wirklich eine sehr hohe psychische Belastung.
Und habt ihr innerhalb der Handelsschifffahrt Unterschiede festgestellt? Denn die, sagen wir, wenn man jetzt mal auf Güterlevel guckt, dann sind ja die Containerreedereien einfach massiv viel größer, viel eher im Rampenlicht, haben auch größere eigene Flotten, jetzt nicht alle Schiffe, die sie betreiben, aber da ist schon ein größerer Teil dabei. Und die andere Hälfte des Marktes ist ja so ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern deutlich kleinteiliger, viel kleinere Reedereien, vielleicht nur ein paar eigene Schiffe. Und man sieht, ich beschäftige mich hauptsächlich mit Umweltaspekten, dass die sich auch auf der Dimension durchaus sehr unterschiedlich verhalten, vielleicht einfach aufgrund von Sichtbarkeit. Habt ihr da auch Unterschiede gesehen bei so sozialen Aspekten oder eher nicht?
Wir haben uns, es wäre jetzt ein bisschen unfair, wenn ich Namen nennen würde, aber es gibt sicherlich Unterschiede, ne? Also das sehen wir ja in allen Bereichen. Es gibt immer diejenigen, die sich durchaus bemühen. Und es gibt diejenigen, die jedes Schlupfloch versuchen zu nutzen, um möglichst billig davonzukommen. Und ich gehe fest davon aus, dass es auch bei den Reedereien so ist, ähnlich wie bei den Speditionen. Auch da gibt es natürlich immer die schwarzen Schafe und es gibt eigentlich diejenigen, die mindestens versuchen, das umzusetzen, was möglich ist. Und ich glaube, genau deshalb ist es auch so wichtig, dass wir eine gesetzliche Regulierung haben, weil im Moment ist es ja tatsächlich so, dass diejenigen, die sich bemühen und die irgendwie was umsetzen wollen und die vielleicht dafür auch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, eigentlich im Moment benachteiligt sind. Und das darf eigentlich nicht sein.
Ja, durchaus manchmal so Reportagen hier, vor allen Dingen im dritten Programm in Hamburg, die dann von der Seemannsmission berichten, die du eben schon angesprochen hattest. Da habe ich mich häufig schon gefragt, da sind häufig ein paar rührige Beispiele, wo die einfach natürlich Anschluss brauchen oder möchten und wo es jetzt nicht krasse Missstände sind, sondern einfach das Leben netter gestalten. Und bei manchen Fällen, die da berichtet wurden, habe ich mich auch schon gefragt, na, wäre das nicht eigentlich Aufgabe des Schiffeigners, Betreibers, da Abhilfe zu schaffen und nicht einer der Wohltätigkeitsorganisationen zu einem gewissen Grad. Naja.
Also Abhilfe finde ich ein gutes Stichwort, weil eins der Kernelemente, die auch im Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz gefordert sind, sind umfassende und effektive Beschwerdemechanismen. Und die Reedereien mindestens, die unter das Sorgfaltspflichtengesetz jetzt fallen, die müssten das schon gemacht haben und das wäre dann natürlich schon ein Fall für einen solchen Beschwerdemechanismus und wo dann auch tatsächlich Abhilfe geschaffen werden muss, gerade wenn es im direkten Einflussbereich des Unternehmens liegt.
Bleiben wir bei der Seemannsmission. Der Pott ist jetzt in Hamburg da vorbeigefahren, liegt am Kai, wird entladen und unser Container kommt jetzt zum Letztverwender quasi. Also die Ware soll am Zielort ankommen. Der letzte Bereich dieser Transportkette, also der lokale Transport im Zielland. Du hast schon mehrfach gesagt, da sieht es ja auch gar nicht viel besser aus, aber lass uns da trotzdem nochmal reingucken. Wie sieht es denn da aus?
Kann ich ganz kurz noch bei den Häfen bleiben?
Total gerne.
Weil, also die meisten Häfen sind ja wirklich hochmodern. Die Containerabfertigung, das ist ja nichts, was wirklich Handarbeit ist, sage ich mal. Aber ein Punkt, den wir bei einer Untersuchung ganz interessant fanden, da ging es um die Bananenlieferketten. Da wurde eben verschiedene Häfen in Europa auch untersucht. Die wichtigsten für Bananen sind Vlissingen, Antwerpen und Hamburg. Die drei wurden entsprechend auch untersucht und da hat man schon erhebliche Unterschiede auch festgestellt. Also in Vlissingen gab es wohl überhaupt gar keine Regelung, was zum Beispiel die Arbeitsverträge angeht. Das heißt, das größte Pool der Hafenarbeiter war tatsächlich ohne feste Arbeitsverträge. Und das merkt man dann auch an den Bedingungen. Also auch wieder Menschen, die dann auch, wenn sie keine festen Arbeitsverträge haben, natürlich sich auf ganz andere Konditionen einlassen. Das heißt, auch mal eine Doppelschicht fahren oder Überstunden machen, niedrigere Löhne natürlich. Das wurde auch als erheblicher Wettbewerbsvorteil für Vlissingen gesehen. In Antwerpen, da gab es mal eine gesetzliche Neuregulierung, weil es eine Klage gab, weil EU-Richtlinien nicht angemessen umgesetzt wurden. Daraufhin hat man komplett umgestellt auf feste Arbeitsverträge, nur noch in ganz großen Ausnahmen Zeitarbeiter, feste Arbeitsverträge im Hafengelände und auch außerhalb des Hafengeländes. Und Hamburg lag in der Untersuchung ziemlich genau zwischendrin. Also auf dem Hafen, super Arbeitsbedingungen, überall stehen die Mercedes und SUVs rum. Und sobald man sozusagen die Hafengrenzen verletzt und in die Lagerhallen kommt und so hoher Anteil an migrantischen Arbeitskräften mit den Klappfahrrädern, mit denen sie zur Arbeit fahren. Und genau, die haben das damals als Sweat and Joystick genannt. Also außen wird geschwitzt und innen dürfen die Mercedes-Fahrer sozusagen an den großen Maschinen mit ihrem Joystick spielen. Also da gibt es schon auch Unterschiede in den Häfen. Und ich glaube, dieser Außenhafenbereich von Hamburg, wenn wir davon ausgehen, das ist so ein bisschen das, was sich dann, glaube ich, auch teilweise auf den europäischen Straßen widerspiegelt. Ne? Also wie gesagt, ich glaube, mit Gräfenhausen, da haben ja irgendwie über 100 Lkw-Fahrer sehr erfolgreich gegen den polnischen Spediteur, ja, aber gestreikt. Oder es war kein Streik, es war eigentlich wirklich die Einforderung von ausstehenden Zahlungen. Genau, ich glaube, das hat schon wirklich auch Teile der Branche sehr gut widergespiegelt. Wir haben halt im Lkw-Transport oder im Speditionsgewerbe sehr, sehr viel Sub-Sub-Sub-Unternehmertum. Das heißt, die Aufträge werden immer weiter nach unten weitergereicht. Und ganz unten stehen dann eigentlich ja scheinselbstständige Fahrer, die eben nur noch mit Überstunden zu ihrem Lohn kommen oder eben auch zu lange arbeiten müssen für zu wenig Geld im Grunde. Und was Gräfenhausen jetzt natürlich betrifft, das waren wirklich auch ganz viele Fälle wieder von illegalen Anwerbepraktiken. Also Leute, die wirklich unter Vortäuschung falscher Tatsachen Geld erstmal überwiesen haben oder gezahlt haben an die Agentur. Dann wurde ihnen gesagt, hier, wir müssen so und so viel Geld für dein Visum, so und so viel Geld für deine Fahrerlaubnis. Dann fahren die aber doch trotzdem teilweise ohne Fahrerlaubnis. Und wenn sie da erwischt werden, dann werden die auch ausgewiesen und dürfen auch erstmal nicht zurück. Also da gibt's schon wirklich große Missstände. Ich will jetzt nicht sagen, oder beziehungsweise da gibt's natürlich auch Unterschiede. Und in dem Fall betraf es einen polnischen Spediteur. Da haben sich tatsächlich auch die polnischen und lettischen Spediteure, glaube ich, nicht besonders hervorgetan. Und auch da glaube ich einfach, es gibt wahrscheinlich sehr viele kleine mittelständische Speditionen, die sehr darunter leiden, dass das einen immensen Preisdruck einfach ausübt. Und da hoffen wir auch so ein kleines bisschen, dass über das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz auch für die auftraggebenden Unternehmen natürlich es zunehmend wichtiger wird, welchen Spediteur ich tatsächlich beauftrage und ob ich eine gute Beziehung zu dem habe und den lange kenne und vielleicht auch genau weiß, wo der seine Fahrer her hat und wie er sie bezahlt, dann ist das auch für das auftraggebende Unternehmen natürlich sicherer.
Wenn ich mal ganz kurz rauszoomen darf, wir sind jetzt mal so ein bisschen die Lieferkette halt durchgegangen und haben die Menschenrechtssituation mal analysiert. Was mich interessiert ist, natürlich kann man nicht alles über einen Kamm scheren, ne? Es gibt natürlich Unterschiede, nichtsdestotrotz klingt das sehr, sehr stark nach einem systemischen Problem letztlich. Und naja, wir haben Gesetze wie das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, vielleicht auch irgendwann mal auf europäischer Ebene, wir werden sehen. Es gibt auch noch viele andere Gesetze, die in diese Richtung der Transparenz halt einfach reinwirken. Jetzt gibt es aber auf der anderen Seite viele Unternehmen, die sich darüber beschweren, dass viel Bürokratie gemacht werden muss, um diese Transparenz zu erwirken und beschweren sich darüber. Was entgegnet ihr denen auf der einen Seite? Und auf der anderen Seite würde mich auch interessieren, was seht ihr denn oder als Lerneffekt aus der Studie, die ihr gemacht habt, was sich ändern müsste, damit dieses systemische Problem, dass wir das in den Griff bekommen?
Also wir antworten in der Regel so, dass wir sagen, ja klar, ganz ohne Bürokratie wird es nicht gehen. Wer sich rechtzeitig mit den Themen auseinandergesetzt hat, für den ist das absolut machbar. Also wir reden eigentlich, auch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz beruht ja auf den UN Guiding Principles für Wirtschaft und Menschenrechte. Die wurden 2011 verabschiedet. Und wir sehen auch Unternehmen, die sich schon vor Jahren auf den Weg gemacht haben. Wir haben vor vielen Jahren, also ganz lange ging es darum, solche Vorgaben freiwillig umzusetzen. Das war immer irgendwie so die Maßgabe auch gerade der Wirtschaftsverbände. Ja, das muss auf Freiwilligkeit beruhen, anders geht es nicht. Das fing sicherlich irgendwie auch schon in den 10er Jahren irgendwann an. Dann gab es den Nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte der deutschen Bundesregierung. Da wurde auch zuerst auf Freiwilligkeit gesetzt. Das heißt, man sieht eigentlich, gleichzeitig sind in vielen Ländern immer wieder auch Gesetze entwickelt worden. Da gibt es den Dodd-Frank Act in den USA, also wir reden jetzt von Produktion und nicht von Logistik, aber da gibt es eine ganze Reihe von Gesetzen, die in der Zwischenzeit verabschiedet wurden. Ein Anti-Slavery Act in Großbritannien. Es gibt Frankreich hat ein Lieferkettengesetz entwickelt. Das heißt, eigentlich jedes Unternehmen hätte sehen können, wo der Trend hingeht. Der Trend geht hin zu rechtlicher Regulierung. Und wir reden ja durchaus viel mit Unternehmen, auch in Multi-Stakeholder-Initiativen. Wir haben schon gemerkt, dass gerade mit der gesetzlichen Regulierung und dem Lieferkettengesetz einiges an Bewegung auch reingekommen ist. Es gab immer Vorreiterunternehmen, es gab immer Unternehmen, die haben auch freiwillig so viel wie möglich umgesetzt, die haben sich Mühe gegeben. Aber so richtig Bewegung in die Branche gekommen ist eigentlich wirklich mit der gesetzlichen Regulierung. Das heißt, wir haben gesehen, nur gesetzliche Regulierung wirkt und ist auch fairer denen gegenüber, die freiwillig aktiv sind. Das heißt, ja, es gibt einen bürokratischen Mehraufwand, aber den gibt es sowieso, weil es gibt ja andere Berichtspflichten auch auf EU-Ebene schon. Und wenn wir jetzt mal vielleicht beim europäischen Lieferkettengesetz bleiben, das hat schon sehr stark versucht, auch sich anzulehnen an diese bestehenden Berichtspflichten, die es schon gibt. Auch das BAFA, das ja das Lieferkettengesetz überwacht, gibt sich durchaus Mühe, die Berichtspflichten so gering wie möglich zu halten. Also ja, es gibt natürlich Bürokratie mehr Aufwand, aber wenn man sich anschaut, für was der entstehen soll, dann glaube ich, ist es das allemal wert. Und wie gesagt, nochmal, ich finde, solange es Unternehmen gibt, die das von sich aus tun, dann dürfen die auch nicht noch benachteiligt werden. Und wir hören von Unternehmen, die schon lange aktiv sind in dem Sektor und auch versuchen, ihre Lieferketten stärker zu durchleuchten und so ein bisschen zu schauen, wo kommt das eigentlich her, dass die erstens natürlich für gesetzliche Regulierung sind, damit sie das nicht alleine machen, sondern alle verpflichtet sind und andererseits aber auch sagen, es ist machbar. Und es ist auch ein Vorteil, wenn ich mehr Transparenz in der Lieferkette habe, weil ich einfach weiß, wo es herkommt, weil ich bessere Beziehungen zu meinem Lieferanten habe, qualitativ hochwertigere Beziehungen, langfristige Beziehungen. Und da kann ich auch Qualitätsstandards viel besser einbauen dann, als wenn ich so ein Zulieferhopping sozusagen mache und immer den billigsten Preis sozusagen nehme. Das heißt, auch qualitativ ist es eigentlich für die Unternehmen durchaus ein Vorteil, wenn sie da langfristige Beziehungen sozusagen pflegen.
Wenn ich jetzt ein Unternehmen habe oder dort arbeite, das durchaus Interesse daran hat, solche Missstände, die du genannt hast, in den verschiedenen Abschnitten der Lieferkette, die zu vermeiden, was kann ich denn tun? Denn nur das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz befolgen heißt ja erstmal vielleicht Mechanismen schaffen und für meinen direkten Supplier sich darum zu kümmern. Also wenn ich dann diesen polnischen Spediteur direkt beauftragt habe, dann ist das natürlich da, muss ich mich ganz akut drum kümmern. Aber gerade so am Anfang der Lieferkette ist ja die Regelung eher, ich muss mich kümmern, falls mir jemand wirklich ganz laut Bescheid sagt, dass da was ist. Wie fange ich an, mich aktiv darum zu kümmern, wenn ich möchte?
Also der Dreh- und Angelpunkt der Sorgfaltspflichten ist für mich immer so ein bisschen diese Risikoanalyse. Das heißt, ich muss natürlich schon schauen, und es ist richtig, ich muss ja die Risiken, die ich identifiziere, dann auch erstmal priorisieren. Und das tue ich nach Einflussvermögen, nach Schwere, nach Umfang. Und daran, glaube ich, kann man schon ansetzen. Also wenn ich jetzt einen Beschwerdemechanismus zum Beispiel habe, nicht jedes Unternehmen hat natürlich für den Logistikbereich, wahrscheinlich auch nicht jedes Logistikunternehmen, das hier tätig ist, hat für den Zulieferer in Kambodscha oder wo auch immer einen aktiven Beschwerdemechanismus. Ne? Aber wenn ich jetzt natürlich über diesen Beschwerdemechanismus zunehmend Hinweise bekomme und die konzentrieren sich in einer Region, dann wäre das für mich ein Anhaltspunkt, mal zu sagen, okay, da scheint es ja offensichtlich größere Probleme oder Risiken zu geben mit meinem Partner, den ich da vor Ort habe. Das setzt aber voraus, dass ich natürlich den Beschwerdemechanismus auch bekannt mache und dass auch die Fahrer zum Beispiel wissen, okay, wenn ich ein Problem habe, dann kann ich mich da beschweren. Das ist eben oft leider nicht der Fall. Dann gibt es vielleicht irgendeine Hotline auf der Internetseite des deutschen Unternehmens, aber da muss der Fahrer aus Kambodscha ja erstmal hinkommen. Das heißt, die Bekanntmachung von wirklich guten Beschwerdemechanismen ist ein zentraler Punkt. Und dann, glaube ich, ist es total wichtig, vielleicht sollten wir es auch, es heißt halt Beschwerdemechanismus, eigentlich müsste es sowas wie Hinweisgebersystem heißen, weil eigentlich muss das wirklich als Chance genutzt werden, die Risikoanalyse auch zu vereinfachen, weil wenn irgendwo wirklich vermehrt Risiken genannt werden oder Menschenrechtsverletzungen genannt werden, dann weiß ich, da habe ich ein Risiko. Ansonsten ist es tatsächlich, glaube ich, nicht gerade dieser Bereich vor Ort ist sehr, sehr schwierig. Aber genau das ist ja das, was das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz auch sagt. Erstmal Tier 1. Und nur wenn mir bekannt wird, wenn ich substantiierte Kenntnis erlange darüber, was möglicherweise tiefer in der Lieferkette stattfindet, dann muss ich aktiv werden. Und auch dann spielt immer noch dieser sehr dehnbare Begriff der Angemessenheit eine Rolle. Das heißt, wenn ich eben absolut kein Einflussvermögen habe auf die Situation vor Ort, dann kann ich noch versuchen, mich mit anderen zusammenzutun, ja, sozusagen meine Kraft zu verstärken und mit Hebelwirkung auf den Zulieferer einzuwirken, gemeinsam mit anderen. Aber der Bereich ist mit Sicherheit der schwerste. Anders sieht es, glaube ich, aber wirklich aus. Also das wäre für mich schon so ein Punkt, wo ich sage, da sind die Missstände jetzt so offensichtlich geworden im nationalen Lkw-Transport hier in Deutschland, dass da eigentlich jedes Unternehmen wirklich verpflichtet wäre, zu schauen, was man da tun kann, wie ich das vertraglich regeln kann, wie ich das auch besser kontrollieren kann, dass eben nicht an Sub-Unternehmer und mit illegalen Anwerbepraktiken. Aber Stichwort ist hier auch Kontrolle. Was ja wirklich passiert, das haben wir auch in Gräfenhausen gesehen. Da wurden ja die Unternehmen angesprochen, die berichtspflichtig sind unter dem Lieferkettengesetz und deren Waren auf den LKWs waren. Waren große, namhafte Unternehmen hier dabei. Und da hieß es dann direkt, ja, aber das kann eigentlich gar nicht sein, weil wir haben in die Vertragsbedingungen reingeschrieben, dass das nicht passiert. Das langt eben nicht. Und es regelt übrigens auch das BAFA, das sagt explizit, es dürfen nicht einfach nur die Vorgaben an die Zulieferer weitergereicht werden. Dann wird es unterschrieben und fertig. Ne? Also es muss wirklich geschaut werden, wie kann das verhindert werden und das muss auch besser kontrolliert werden.
Sehr gut. Es gibt dieses Meme von David und Victoria Beckham, wo drunter steht, we have a sustainable supply chain, und wo er sagt, what did you actually do? And my supplier signed a statement. Okay, thanks.
Genau,
das ist es. Sehr gut. Eine Frage hätte ich jetzt noch, um das Thema wieder ganz weit zu machen. Du hast am Anfang erzählt, worauf ihr euch in der Vergangenheit fokussiert habt, nämlich auf Produktionsbedingungen. Seid dann jetzt in die Logistik abgerutscht, klingt zu negativ, aber dann also als nächstes Thema quasi gegangen. Was machst du denn jetzt gerade? Oder was ist so die nächste Beschäftigung, die nächsten Studien, was ihr glaubt, wo ihr eure Ressourcen am besten am wirkungsvollsten investieren könnt?
Ich bleibe erstmal bei der Logistik noch ein bisschen. Mhm. Und was wir so ein bisschen, wie gesagt, machen wollen, ist zu schauen, wie können wir da Unternehmen und Logistik auch so zusammenbringen, dass gemeinsam an Leitplanken gearbeitet wird. Also dass die sozusagen sich auch am liebsten branchenweit, also innerhalb einer Branche, nehmen wir jetzt mal, keine Ahnung, die Automobilbranche oder so, sich auf, bei der Lebensmittel- und Nahrungsmittelbranche geht, gibt's das schon, dass sich da gemeinsam auch mit Gewerkschaften auf bestimmte Mindeststandards geeinigt wurde. Und dann hat man eben wieder diese Hebelwirkung. Und dann könnte es ja auch für Logistikunternehmen interessant sein, sich da sozusagen einzuklinken und zu sagen, ja, lass uns das gemeinsam machen, weil das natürlich auch Aufträge sichern kann. Das ist so ein Punkt, den wir im Bereich Logistik Logistik noch weitermachen wollen. Und ansonsten mache ich jetzt demnächst Biodiversität in Lateinamerika.
Auch das klingt sehr interessant. Das können wir dann vielleicht mal in ein, zwei Jahren besprechen. Ich freue mich zu hören, dass ihr der Branche noch einen Moment treu bleibt oder euch damit weiter beschäftigt. Denn ich glaube, was jeder weiß, der sich mit Transport beschäftigt, wenn er ganz ehrlich oder sie ganz ehrlich zu sich ist, mal in einem guten Moment, dass der Bedarf für Bearbeitung dieses Themas unglaublich riesig ist, dass das jeder weiß und jeder sieht auf Raststätten und in Paketzustellsituationen, dass auch hier nichts Gold ist, was ja auch nicht glänzt, blöde Redewendung, aber also das hinterfragt eigentlich niemand, dass es wirklich so ist, aber es wird sich wirklich nicht gerne damit beschäftigt, weil es in der Regel bei jemand anders passiert, ne? Ein anderes Unternehmen, das ich ja nur beauftrage und ich will es auch gar nicht so genau sehen. Und die wirklich bezweifeln, dass das ein Problem ist, die sind dann ganz herzlich eingeladen nach Hamburg, das vom Hafenrand gesprochen, mal am Wochenende die Poite zu besuchen und die umliegenden Straßen und mal zu gucken, was so Lebensbedingungen sind an so einem Wochenende. Das wird dann doch recht eindrucksvoll, finde ich. Irene, ganz herzlichen Dank für den, ja, gar nicht so, ist jetzt kein Feel-Good-Podcast gewesen, aber ich glaube, total wichtig, das viel mehr ins Bewusstsein zu rufen, dass es Themen zu bearbeiten gibt, auch außerhalb von CO2-Emissionen. Und dass man vielleicht auch einfach muss demnächst, wenn man regulatorisch gezwungen ist, ob man möchte oder nicht. Ganz vielen Dank.
Ja, danke auch.